Herzlich willkommen zu Überleben, Folge Nummer 9, diesmal mit Raphael Rapier. Das ist übrigens das letzte Interview, das von der ersten Serie veröffentlicht wird. Deshalb auch nochmals Entschuldigung für die teils schlechte Audioqualität, die es gibt. Das war das zweite Interview, das ich überhaupt aufgenommen habe. Darum geht es vielleicht thematisch, wenn ihr jetzt die Folgen chronologisch schon alle gehört habt, vielleicht wieder etwas zurück, weil ich wirklich dort an den Anfängen anfange mit meinen Gedanken und Fragen. Nichtsdestotrotz, Raphael Rapier, eine spannende Person, ein Fotograf, der jetzt in Basel lebt, ein, ich sage auch mal, guter Kollege von mir. Er hat in Freiburg angefangen, dort ist er auch aufgewachsen, in Freiburg im Breisgau, hat dort angefangen zu arbeiten und wir reden über auch natürlich Ängste, weil er als Fotograf zum Beispiel für ein Projekt seine Kamera verkauft hat. Sein ganzes Studio-Equipment hat er verkauft, um ein Projekt zu realisieren. Und zwar ist das Keio. Keio ist eine Kunstgalerie hier in Basel, die vor, ich sage jetzt einfach mal so aus dem Stegreif, rund 3 Jahren, jedenfalls 2016 hat es angefangen, dass er in Amerika mit so überdimensional großen Würfeln Fotografien von unter anderem Natural Geographic-Fotografen auf der Straße ausgestellt hat und auch selber seine Bilder gezeigt hat. Jetzt ist er hier in Basel verankert. Sie haben das Keio-Team gerade erst vor 1-2 Monaten die erste Galerie veröffentlicht. Keio ist die erste Galerie, die 100% des Erlöses wieder zurückgibt. Einerseits an den Künstler, die Künstlerin, andererseits an die Muse des Bildes, aber dazu findet ihr mehr im Internet über Keio. Raphael Rapier hat in seinem Leben an Bars gejobbt. Auch zu diesem Zeitpunkt war gerade die Stand der Dinge, dass er der Chef vom Deck des Nordsterns, des berühmten Techno-Clubs in Basel übernimmt. Das ist bereits wieder anders, einfach auch diese Information noch hier gesagt zu haben. Er hat zum Beispiel einen Sommer lang auf einer Dachterrasse vom Hinterhof ebenfalls eines Clubs früher gewohnt. Wir reden darüber, dass er sich teils nur von Pasta aus finanziellen Gründen ernährt hat und was er auch sonst so in seinem Leben durchgestiert hat. Was ist ihm wichtiger? Projekte? Beziehung? Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Reinhören. Ich freue mich, wenn du auch einen Kanal abonnierst von Überleben. Und egal, wo du das jetzt hörst, YouTube, Spotify, iTunes oder auch sonst zum Beispiel Castbox oder so. Genau, abonniere das doch, zeig doch deine Meinung auch zu dem Gespräch. Wie gesagt, qualitativ wird es besser werden, da dazu mehr in 2 Wochen. Dann kommt nämlich das erste Gespräch der neuen Serie. Ich kann schon anteasern, zu Gast war bei mir Naomi Gregoris, eine Journalistin aus Basel, die ebenfalls einen Podcast hat. Ich würde mich freuen, du abonnierst diesen Kanal, um auch dann wieder die neuesten Folgen jeweils in deiner Timeline zu haben. Viel Spaß!
Wie geht's dir?
Gut.
Gut. Sehr gut. Grundsätzlich immer gut.
Ja. Unter allem gut.
Ich schreibe immer eine Anmoderation, aber mir fiel es relativ schwierig, eine Anmoderation über dich zu schreiben. Ich kenne deinen Werdegang nicht so ganz und ich habe das Gefühl, der wechselt auch jeden Tag wieder. Und das war auch in deiner Vergangenheit so. Kannst du mal erzählen, wie du quasi aus diesem, du wirst ja wie andere auch zur Schule gegangen sein, wie du dann von der Schulzeit so in diese Selbstständigkeit gerutscht bist, in dieses Leb dein Ding?
Also ich war während der Schulzeit schon selbstständig. Ich habe mit 18 eine kleine Computerfirma gehabt, habe im Abi in Freiburg Firmen bedient und bin rumgefahren, habe Computer repariert, Websites erstellt, dann Servern umgemacht, so Geschichten. Und werdegangmäßig, also ich habe schon immer irgendwo einen Ehrgeiz, Sachen, die mich interessieren, auszuleben. Und Selbstständigkeit ist ja eher so ein bisschen unternehmerischer Begriff. Ich sehe so Dinge nicht unternehmerisch in allererster Linie. Sehr, sehr als eine Selbstfindung.
War das schon von Anfang an die Erkenntnis, die du so hattest? Also damals schon selbstständig warst?
Ich habe immer gemacht, was mir Spaß gemacht hat, wo Interessen da waren. Und über die Zeit, ich bin niemand, der das vorher versteht, sondern ich mache es einfach und verstehe dann im Nachhinein, krieg Spiegel, krieg Erkenntnisse. Und wenn die sich immer wiederholen, dann wird so ein Standard für mich, dann weiß ich, das funktioniert so und so. Danach kann ich mich richten, wenn ich eine Sache auf die Art und Weise angehe, weiß ich, dass es fünfmal gut geklappt hat. So. Wenn es einmal schlecht läuft, dann kann es eine Ausnahme sein. Aber ich versuche Muster zu entdecken, wie Dinge funktionieren.
Du hast also während der Schulzeit dich selbstständig gemacht und dann war die Schule fertig und?
Ich habe immer schon bin sehr gerne gereist. Bin nach der Schulzeit, ich war damals mit einem Mädel in Thailand zusammen, bin da recht häufig hin und her geflogen und bin dann irgendwann in den Zivildienst rein und hab während der Zivildienstzeit mit Rainer, einem guten Freund von mir, auch Reisen unternommen. Das hat sich immer weiter so entwickelt und irgendwann sind Interessen, Reisen halt immer mehr verschmolzen.
Und dann wird das, also von was hast du dann gelebt?
Von Jobben, also ich arbeite seitdem ich 16 bin, denke ich. Aber vorher schon irgendwo, sei es Teichgraben bei der Nachbarin im Garten, sei es, ich habe viele, viele verschiedene Jobs schon gehabt.
Aber ohne Ausbildung?
Ohne Ausbildung.
Ohne Ausbildung. War das schwierig am Anfang?
Da reinzukommen, ihn zu machen oder?
Ja, einfach allgemein, also eben. Das war ja, inwiefern hast du dir das überlegt, als es dann geheißen hat, eben Schule, langsam sollte man sich um eine Ausbildung kümmern und du hast dich überhaupt nicht gekümmert, oder?
Doch, schon. Also ich habe angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren, mit dem Hintergrund, dass ich Geld verdienen kann, weil ich damals eben diese Beziehung mit der Thailänderin hatte, wollte das irgendwie in die Gänge bringen und der deutsche Staat fordert, dass du halt ein Einkommen hast, dass du überhaupt jemanden aus Thailand hier mal rüberholen kannst. Und ich wollte nicht von meinen Eltern abhängig sein. Es war ein Weg und dann ist irgendwann die Beziehung kaputt gegangen. Und da habe ich dann mir gesagt, ey, ich mache doch nicht irgendwas nur, damit ich Geld habe, sondern ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Dann habe ich das von einem Tag auf den anderen geschmissen. Das hat mich auch runtergezogen, das hat mich sehr schwer gemacht. Ich passe nicht rein in so Muster und feste Konzepte, wo ich mich nicht entfalten kann, kreativ sein kann, ausprobieren kann, sondern ich muss sein, wie jemand anderes glaubt. So ist es gut. Kann ich nicht gut.
Liegt das an dir oder am System?
Beides. Ich meine, ich will nicht darüber urteilen. Das ist, ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube daran, dass wir einmal leben, außer wir entdecken was anderes und dann kommt's. Und in der Zeit, die einmal da ist, möchte ich was erleben, was Gutes tun, lernen, entdecken, genießen, leben. Und viele Berufe, oder wenn du sagst, das System, decken das und spiegeln das nicht für mich.
Ja. War das dann, also bereust du es jetzt irgendwie, oder hast du es jetzt in den ganzen Jahren mal irgendwann bereut, dass du eben diese Ausbildung nicht gemacht hast?
Aus einem einzigen Gesichtspunkt. Ich weiß, wie praktisch es heutzutage ist, wenn man programmieren kann. Viele Ideen, die ich habe, erfordern Programmierfähigkeit. Da denke ich manchmal, hätte ich das durchgezogen, dann könnte ich das jetzt, aber aus jeder anderen Perspektive überhaupt nicht. Ich bin Gott froh, dass ich es gemacht habe.
Ja. Hast du damals schon fotografiert? Auf deinen Reisen? Oder das hat dann dort angefangen?
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mit 9 meine erste Kamera gehabt. Das war so eine 35mm Automatik-Filmkamera und die hatte so einen Panoramabalken drin, den konnte man hochklappen. Dann stand ich in Urlaub mit meinen Eltern in Siena, in der Nähe von Siena, auf so einem Hügel und habe das erste Mal bewusst durch eine Kamera durchgeschaut und hatte ein Bild geschossen mit 2 Pinienbäumen, Weinfeldern, links und rechts runter und so ein langer Weg hinter zu einem Wald. Und in dem Moment, wo ich dann durchgeguckt habe, war so ein wow, so kann man die Welt anschauen. Das ist so, man kann alles in eine kleine Kiste stecken und kann es anschauen und kann es dann entdecken und muss sich nicht mehr ablenken lassen von allem drumherum. Und das hat ziemlich schnell Klick gemacht. Und von da an hatte ich eigentlich immer die Motivation, den Ehrgeiz, irgendwie eine Kamera zu haben. Meine Eltern irgendwie überredet, dass sie mal eine gekauft haben. Irgendwann kam die erste Spiegelreflex und dann ja um die 18 rum wurde es dann ernster. So 18, 22 kamen die ersten besseren Kamerasysteme. Ich habe viel gearbeitet, ich habe manchmal Kameras abbezahlt, ich habe einfach Sachen gekauft, um zu testen. Ja. Alles autodidaktisch, einfach an der Kamera entdecken. Ich habe einen Fehler gemacht über Jahre, ich habe 2 Jahre lang nicht RAW fotografiert, weil ich nicht wusste, was es ist, ja. Weil ich nicht recherchiert habe. Ich recherchiere sehr selten.
Du machst einfach und dann klappt oder klappt es nicht, so quasi. Ja.
Also ich habe einen sehr hohen Perfektionsdrang. Ich schaue mir Arbeiten von anderen an und frage mich, wie hat das funktioniert, wie haben die das gemacht? Versuche das Technische dahinter zu verstehen und dann versuche ich meine eigene Note zu finden. Um es einen Feinschliff zu geben, bin ich halt, kann Stunden mit sowas verbringen.
Ja.
Jahre.
Nochmal jetzt auf eben die Ausbildung und so zurück. Hast du, was haben deine Eltern damals gesagt gehabt? Also so, das ist ja immer die größte Frage eigentlich, weil die Eltern ja, oder viele in der Verwandtschaft wollen halt, dass man dann was macht im Leben so.
Schwierig. Meine Eltern sind beide Lehrer. Ich bin so aufgewachsen, dass ich kennengelernt habe, man muss erstmal ein Studium machen, dann gibt es einen Job. Von dem Job kann man leben, eine Karriere haben. Ich habe einen kleinen Bruder, der ist geistig behindert. Das heißt, ich bin auch mit ihm zusammen das gesunde Kind und habe durch meine Entscheidung meinen Eltern natürlich auch viele, viele Sorgen gemacht. Weil bei mir hätte es einfach laufen können, safe. Ich hatte so alles gegeben oder geschenkt bekommen von dem, dass es funktionieren kann. Und ich habe mich dagegen entschieden. Und das war lange Zeit für meine Eltern schwierig, dadurch auch für mich schwierig, für uns schwierig. Und viel Arbeit mit sich gebracht.
Mhm. Und was war dann der Grund, dass du das dann doch durchgezogen hast? Also da wird es sicher Momente gegeben haben, wo du ziemlich unsicher warst oder weniger?
Weniger, weil es deckt sich mit Werten, die ich habe. Das ist mein Leben. Klar habe ich eine Verantwortung meinen Eltern gegenüber, auch einen Wunsch meinen Eltern gegenüber, Gutes zu tun, dass es ihnen gut geht. Aber ich glaube, meine Eltern sind nicht glücklich, wenn ich irgendwas tue, was mich nicht wirklich glücklich macht. Und das muss man erstmal finden und entdecken. Und dadurch muss man ein bisschen durch was durch. Und es schlägt auch Wogen in dein Umfeld rein.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, dass du nicht so ganz greifen kannst, dieses Sprunghafte. Ich selber sehe mich nicht als sprunghaft. Ich bin sehr flexibel, ich probiere sehr viel aus, versuche in vielen Bereichen Erfahrungen zu sammeln, aber unter all dem habe ich meine Werte und mein Motto, nach denen handle ich mit allem, was ich tue. Das ist für mich die Basis und daher kommt auch die Ruhe.
War denn, wenn man jetzt sein Leben so als Diagramm aufzeichnen würde, so bergauf, bergab, eher stetig bergauf oder?
Das ganze Leben ist ein Bergauf und Bergab. Es gibt keinen
Klar, Bergauf, aber wo stehst du denn jetzt momentan so?
Kann ich nicht sagen. Ich bin zufrieden, ich bin glücklich. Ich habe eine super Zeit in meinem Leben gerade. Ich versuche das nicht so zu analysieren. Ich versuche keine Werte darauf zu drücken, wie Dinge sind, sondern Werte kommen irgendwo von innen. Ja. Wenn ich so eine Kiste packe, ist das jetzt gut oder schlecht, kann mir das Kraft nehmen oder Kraft geben. Und es geht auch anders, finde ich.
Schönes Statement, man könnte theoretisch jetzt schon abschließen, was sinnlos wäre. Gut, was waren so Meilensteine in deinem Leben, so zu dem, wo du jetzt bist? Also vorher hast du schon mal Bekanntschaften erwähnt, wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. Also das merke ich zumindest so, dass man Bekanntschaften schließt, vielleicht Leute trifft. Aber was war das bei dir so meilensteinmäßig?
Meilensteinmäßig. Ich denke, in zwei Perspektiven, Meilenstein ist ja so ein Erfolgsding. Mhm. Klar, als ich aus Indien mit meiner Indienreise zurückgekommen bin, da wusste ich so für mich mit meinen Erwartungen, ich habe einen Schatz mitgebracht, aus dem kann ich was machen. Da ist heute noch Material da, das mich beschäftigt. New York ist ein Meilenstein gewesen, da auszustellen. Das da wird einem so auf einmal bewusst, hey, man hat eine Chance, auf die ganz, ganz viele hoffen im Leben als Fotograf, weil das ist so der Melting Pot, wo Dinge passieren. Das erfährt man dann auch, was da abgeht. Aber ich weiß nicht, ich messe es nicht daran, wie groß ein Moment ist. Ich sehe es eher, ich versuche immer diese Momente zu sammeln, so wenn ich mit vielen Menschen um mich bin, die ich gerne habe, die ich lieb habe, denen es allen gut geht, mir es allen gut geht und wir alle irgendwie zusammen was machen, was allen eine gute Zeit bringt und vielleicht sogar noch weiter und hinten dran. Das sind Meilensteine, wenn solche Momente häufig sind, wachsen, das sind so wahre Meilensteine.
Du hast jetzt schon wieder das Wort werten gesagt, eben du wertest nichts. Wertest du gar nichts oder wertest du halt anders, mit anderen Kriterien? Oder wieso? Du erwähnst sehr häufig das Wort werten. Du wirst dich viel mit dem auseinandersetzen.
Ich denke, dass wir alle in einer Welt aufwachsen, wo Werte eine riesen Rolle spielen. Die ermöglichen uns einen Eintritt in Gesellschaftskreise, in Berufe. Vom ersten Moment an, wenn wir lernen, dass Sachen einen Wert haben, einen finanziellen Wert, beschäftigen wir uns mit dem Wert. Wir versuchen, andere Menschen irgendwo häufig zu greifen, einstufen zu können, dann fangen wir an zu werten. Und ich finde, das Leben ist dann am spannendsten, wenn man das ablegen kann. Wenn man, jeder Mensch wertet, du wertest, ich werte, das kriegst du nicht weg. Das ist ein Teil, das ist auch mit unserem Ego zusammen verkuppelt, aber das ist, finde ich, eine Aufgabe. Also meine Aufgabe ist es konstant, das Werten immer wieder zur Seite zu schieben und einfach anzunehmen.
Ja. Du bist jetzt Mitte 30?
Ich bin 30.
30, okay. Inwiefern ist bei dir das Thema so, also ich denke nicht, aber so mit Familienplanung und so, das wird ja dein Leben nicht gezeichnet haben, oder schon auch? Also,
immer wieder.
Du bist ja irgendwie, hast du gesagt, angefangen hat so dein Leben, dass du eine Beziehung hattest, in dein Leben drehte sich um diese Beziehung, eine Fernbeziehung, und jetzt lebst du halt für die Arbeit. Wie sieht das aus?
Ich bin Familienmensch, ich bin Partnermensch, ich war auch schon verlobt im Nachhinein. Ist viel passiert, ich bin immer offen gewesen in der Vergangenheit. Aktuell merke ich, dass die Arbeit, die ich mache, mit der ich mich irgendwie versuche, was Höherem zu verschreiben, mir nicht den Freiraum gibt, Zeit zu haben für eine Partnerin. Weil ich einer Partnerin gar nicht das geben kann, was ich einer Partnerin geben möchte. Wenn meine Zeit oder meine Energie woanders gefragt ist. Das ist anstrengend. Und alles, was man beginnt, hat man irgendwo das Gefühl, das kann auch wieder eingehen, weil man hat ja schon fast so eine Ehe.
Also meinst du jetzt bei einer Verlobung?
Nein, ich meine, die Arbeit fühlt sich schon ein bisschen an wie so eine Ehe gerade, weil sie ist ständig, sie ist allgegenwärtig. Für mich ist sehr wichtig, dass ich da einen Frieden und eine Balance habe, dass es sich nicht anfühlt wie eine harte Arbeit. Das ist auch Arbeit. Es ist halt wenig Zeit und wenig Raum für eine Frau oder einen Partner. Ja. Das fehlt einem, es ist anstrengend manchmal, aber je länger man so einen Weg geht, es geht irgendwie. Und ich möchte unbedingt eine Familie haben, ich möchte gerne Kinder haben und ich glaube, dass das kann, wenn ich so die ersten Hürden geschafft habe von dem Projekt, sicherlich kommen.
Familie ist ein neues Projekt quasi. Ja,
ja, Familieprojekt. Ich meine, da muss halt ein Partner auftauchen, wo es passt.
Ja. Also ist das einfach ein Wunsch oder ist das so wirklich à la Bucketlist? So?
Nein, es ist ein Wunsch. Ich meine, ich bin ein Mensch. Wer wünscht sich das nicht, eine Partnerin zu haben oder einen Partner? Ich meine, das ist kein Checkbook auf einer Liste. Nein, das ist sowas, um das Leben.
Und du hast keine Bucketlist, auch sonst? Oder schon?
Es gibt so ein paar Sachen, die ich gerne mal gemacht haben möchte. Bin dieses Jahr auf einem Longboard durch Basel die Freie Straße runtergefahren, hat sich mega angefühlt. Ich habe vorher nie geskatet, ich hatte nur mal so ein Kickboard als Kind und bin lang und groß, habe nicht so ein super Gleichgewichtssinn, hat sich puh angefühlt.
Okay, das sind die kleinen Sachen. Ja. Ja. Und wie bist du zu diesem... Beschreibst du dich selber als Workaholic?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Warum nicht?
das, was nach außen oder was Arbeit ist, fühlt sich für mich selber nicht wie Arbeit an, durch die Art und Weise, wie ich sie reflektiere. Also ich versuche konstant zu schauen, wie geht es mir gerade, was mache ich da gerade, gibt es mir Kraft, nimmt es mir Kraft, und ich merke, es nimmt mir Kraft, und versuche es auszufiltern, zu ändern. Und ich mache das, was ich mache, unglaublich gerne. Manchmal kommt man an seine Grenzen, das ist klar, ich mache sehr viel, aber es ist erfüllend. Ich meine, ich sitze gerade mit dir auf dem Dach, mitten in meinem Alltag, Monat, Jahr, und es passiert ständig was Schönes. Das ist auch ein Teil von dem, was ich mache, und deswegen bin ich offen dafür, und es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Klar, manchmal gibt es einige Stunden, da muss man irgendwas Handwerkliches machen, muss schleppen, schleifen, aber auch daran kann man Spaß finden. Ja. Und Workaholic, ich meine, wenn ich aufstehe, will ich was machen. Und das ein Workaholic ist, dann bin ich ein Workaholic. Ja. Ich mach gern.
Wie hat das angefangen damals? Was war der ausschlaggebende Punkt? Also, ich habe das bei mir auch gemerkt, dass ich irgendwann Lust hatte so auf Arbeiten und so. Und bei mir gab es halt schon ausschlaggebende Punkte so in meinem Leben, wo das dann auch gezeigt haben, warum ich das machen möchte. War das bei dir auch so in deiner Kindheit oder so? Wir hatten es mal von Verlust.
Verlust spielt für mich nicht mehr so, oder es ist nicht so präsent eigentlich, das, der Begriff. Früher war es ausprobieren, was kann man denn, was kann man hinkriegen, wie viel kann man schaffen, aus was ist mal gemacht, wo ist der Schweinehund. Ich war, denke ich, schon immer sehr extrem, egal was ich gemacht habe, ich habe es immer so all in gemacht.
Warte mal, wir waren stehen geblieben. Thema Verlust.
Ob das war nicht die Frage, das hast du als Einwurf gebracht.
Das stimmt. Das
stimmt. Thema Verlust, können wir auch drüber reden.
Reden wir über Verlust? Nee, die Frage war ja eigentlich, wo hast du erkannt, früher in deinem Leben, in deiner Kindheit, ob es einen ausschlaggebenden Punkt gab, dass du sagtest, so, du möchtest halt dein Leben leben, so, dass man nicht diese Normen im Kopf hat, so, okay, man muss eine Ausbildung machen und so, sondern irgendwie, dass man halt doch auch den Freiraum hat, dass man theoretisch machen kann, was man möchte.
Ich war, als ich 14 war, sehr introvertiert, habe über alles nachgedacht, auf eine sehr pessimistische Art und Weise. Habe irgendwie so den Weltschmerz in mir gefühlt und auch gesucht, und der ist recht schnell gewachsen, weil egal was man anschaut, man findet verdammt viel Schlechtes auf unserer Welt, viele negative Dinge. Und irgendwann, ich weiß nicht, wann das passiert ist und wo da ein Schlüsselmoment war, aber da kam ein Moment, wo ich mir gesagt habe, das ist die eine Variante, oder ich kann das auch alles mal zur Seite schieben, kann anfangen, Dinge zu tun, die nicht unbedingt was ändern, aber was Neues hervorbringen, was Gutes. Und auch so ganz banal gesplittet in Licht und Dunkelheit. Wende ich dem Licht zu. Es ist viel einfacher, einen dunklen Weg zu gehen. Man kann jeden Tag aufstehen, ein schlechter Mensch sein. Ein guter Mensch sein und gute Dinge tun ist nicht einfach. Stößt immer wieder an Grenzen, Wände, muss kämpfen. Aber jeden Schritt, den man weiter ist, wächst das Licht.
Hört sich buddhistisch an.
Ich habe mich nie groß mit Buddhismus beschäftigt, aber klingt so, ja.
Klingt so, schön. Cool. Du hast vorher gesagt, eben, du hast dann irgendwie die Kamera entdeckt. Mhm. Wann bist du dann vom Informatiker...
Das war ich nie wirklich.
Okay, wann warst du vom Typen vom PC an die gewandert zum Typen an der Kamera? Wie kam das?
Ich war vorher schon an der Kamera. Davor war ich auch am Computer. Deswegen hatte ich diese Computerfirma. Also ich habe eigentlich ich glaube auch irgendwo 6, 8 hat mein Vater dass die ersten Pentium-PCs raus waren, 1,86er hatten wir zu Hause. Und ich habe das Ding kaputt gemacht, muss mein Taschengeld ausgeben für eine Reparatur. Und irgendwann habe ich angefangen, das selber zu lösen. Also Computer war immer präsent, bin so ein bisschen Crack geworden, habe nie groß mit Online-Spielen zu tun gehabt, aber ich wusste einfach, wie die Hardware funktioniert, wie man Systeme repariert. Und das hat mir total geholfen in ganz vielen, was ich gemacht habe. Oder bis heute mache, es ist sehr präsent immer noch, aber es ist für mich auch was Todlangweiliges, weil es eine Maschine ist, es ist ein Werkzeug, es ist ein Tool, und ich will nicht sagen, dass ich meine Lebenszeit hauptsächlich dieser Sache verschreibe. Das geht für mich nicht. leben muss, was mit Menschen zu tun haben. Fotografieren ist ein Schritt auf Menschen zu. Als Porträtfotograf ist es ein Geschenk. Man kann rund um die Welt auf jemanden zugehen und für mich ist es auch ein Ehrweisen an jemanden, den ich porträtiere, den ich anspreche. Ich möchte dem Menschen zeigen, hey, irgendwas von dir kommt, was mir gefällt. Und ich möchte es festhalten.
Wie kam das, dass du dann gemerkt hast, du kannst mit dem auch Geld verdienen? Oder davon leben irgendwie? Oder halt so vom ersten Auftrag bis dahin, wo du sagtest, jetzt kannst du dich auch selbstständig machen und von der Fotografie leben?
Ich war sehr leidenschaftlich mit dem, was ich gemacht habe. Als ich in Freiburg mit so 22 mir ein Studio aufgebaut habe, waren viele Leute drum, die das mitgekriegt haben. Dann gab es so kleine Jobs, Porträts, Passbilder, Bewerbungsbilder, Partybilder. Ich habe meine ersten Projekte selber angefangen, habe Gastronomen fotografiert, Persönlichkeiten aus einer Stadt, ganz mit dem Reisen angefangen zu verbinden. Und da kam halt irgendwann eine Resonanz. Ich meine, das kennst du auch, du machst und irgendwann werden Leute darauf aufmerksam. Und hier in Basel habe ich dann Werbekampagnen geschossen. Ich habe gemerkt, dass mich das überhaupt nicht befriedigt, weil es ist nichts mit meiner kreativen Arbeit, sondern hauptsächlich mit der Technik zu tun hat. Man muss erst ziemlich weit kommen, bis man die Freiheit hat, komplett selbst zu gestalten. Darauf habe ich keinen Bock. Ich bin ja nicht irgendwie der Finger am Knopf für eine Agentur, das irgendwie passt für mich nicht. Dann habe ich mich voll auf meine, ich sag mal, Kunstfotografie mich in die Richtung wieder gewendet und da merkst du halt, ja klar, davon kannst du so einfach nicht leben. Du musst gut sein. Irgendwann wurde mir klar, okay, du musst ein Netzwerk haben, du musst Leute haben, die dich unterstützen, du musst zeigen, du musst präsent sein. Das ist verdammt viel Arbeit. Du musst Ahnung von vielen Bereichen haben, wenn du nicht das Geld hast, externe Leute einzubinden. Und dann wurde halt über die Zeit klar, okay, ich muss mich mit Linsen, mit Kameras, mit Filmen, mit digitalen Medien, mit Druck, mit Papieren, mit Licht und weiß der Teufel was alles beschäftigen. Es muss mobil sein, es muss klein sein, ich muss es überall auf der Welt machen können. Ich habe schon 50 Kilo Studio-Equipment durch die Karibik gezogen. Also ausprobieren, machen. Will ich das nochmal machen? Im Nachhinein fragen. Sind mir Studiobilder so viel wert, dass ich bereit bin, sowas zu tragen? Oder lerne ich ohne Studio so zu fotografieren, dass es Richtung Studio geht?
Ja.
Feintuning.
Da haben wir viel über die Vergangenheit geredet. Wie ist es im Jetzt? Von was lebst du jetzt momentan? Du bist Fotograf, aber du machst nicht mehr ganz aktiv Fotografie momentan. So.
Ich mache kaum Aufträge. Aufträge entstehen immer irgendwo so durch einen Bekanntenkreis, wenn jemand fragt, hey, hier oder halt die Felder, an denen ich arbeite. Ich arbeite in der Gastronomie nebenbei, leite Barbetriebe, jetzt aktuell hier in Basel in Nordstern. Fange nächsten Monat hier auf dem Dach, auf dem Schiff an zu arbeiten. Im Schiff unter uns ist eine Kunstgalerie. Wir verkaufen Bilder, spenden Geld von den Verkäufen. Das ist ein festes Konzept. Verdienen tue ich damit wenig. Ich brauche fast nichts zum Leben. Ich gebe kaum Geld aus. Ich arbeite so viel, wie es nötig ist, damit ich in meinem eigenen Projekt frei arbeiten kann. Ja. Das fängt an, sich immer weiter zu entwickeln. Wir haben hier in den letzten Tagen immer wieder Bilder verkauft. Das fängt an anzurollen. Das ist eine Bestätigung, dass das funktionieren kann. Das ist ein langer Prozess. Ich gehe damit viel, viel Geduld und ich denke nicht so drüber nach, kann ich davon leben, sondern ich tue es halt einfach.
Ja. Also gehst einfach die Bedingungen dann dementsprechend ein. Und das wären zum Beispiel?
Mal draußen schlafen. Mal einen Monat lang Pasta essen. Genauso genießen, wenn der Kühlschrank voll ist. Flexibel sein. Einen Rucksack haben, dem alles drin ist, was ich brauche, damit alles, was ich irgendwie machen will, funktioniert. Ich bin so ein bisschen ein Survival-Abenteurer geworden.
Ja, also ganz krass finde ich ja, dass du also das Leben so angefangen hast, dass du eben sagst, du kannst auch mit dem Nötigsten leben oder so. Du hast quasi sogar deinen Joker ja verkauft, dass du sagst, gut, mit einer Kamera könntest du immer noch in Aufträge machen, du hast aber dein gesamtes Studio-Equipment und deine ganzen Kameras verkauft und du hättest noch nicht mal mehr, um an Geld zu kommen, einen Auftrag machen können. Wieso?
Ich glaube daran, dass alles Neue, das entstehen kann, darf, soll, braucht was Altes, was verbrennt, verloren geht, losgelassen wird. Man muss bereit sein, loslassen zu können. Dinge, von denen man glaubt, es geht nur damit. Man kann nur damit weiterkommen. Das ist die Existenz, das ist der Spiegel dessen, was ich bin. Erst wenn ich frei bin, mich von allem zu lösen, sogar auch wenn man Menschen liebt, so die Offenheit zu haben, einen Mensch gehen zu lassen, dann irgendwann steht man bei sich. Und dann meine Erkenntnis daraus, der Quintessenz ist, ich brauche das alles nicht. Ich habe zwei Hände, ich habe zwei Füße. Ich habe viel gelernt über die Jahre und es ist wie durch, aus allen Richtungen kommt immer wieder irgendwas, weil ich begegne allen Menschen so, wie ich bin und ja, ich lebe. Es ist schwer, sowas in Worte zu bringen. Ich bin zufrieden. Ich bin glücklich. Ich denke, dass sehr viele Menschen überhaupt nicht wissen, was hinten dran bei mir läuft, die mich mitkriegen, wie sich das wahrscheinlich auch nicht ausmalen können. Das ist ein sehr aufregendes, aber auch manchmal ein sehr bescheidenes Leben. Ich habe so viele tolle und spannende Sachen erlebt über die letzten Jahre und Menschen getroffen, die ja, ich bin zufrieden. Wenn das morgen rum wäre, dann weiß ich, ich habe das gemacht, was ich wollte und das ist für mich das Wichtigste und das will ich nicht mehr verraten in meinem Leben.
Gibt es denn so Momente, wo du sagst, eben um genau so denken zu können, sollten gewissen Menschen auch noch irgendwelche Schicksale passieren, dass sie aufwachen sozusagen?
Ich glaube, dass uns das nichts angeht. Jeder hat seinen Weg. Die stärkste Kraft ist, dass du anderen Menschen vorlebst und was du glaubst und inspiriert sie, einen eigenen Weg zu gehen, der dem ähnelt oder der ihm gut tut. Ich versuche Menschen das, was ich entdeckt habe, rausgefunden habe, gelernt habe, zu erzählen, weiterzugeben, auch vorzuleben. Aber ich versuche sie nicht dahin zu drängen, so und so muss es sein. Oder ich würde nie denken, hey, jemand muss einen Schicksalsschlag erleben. Ja, es hilft wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich gut.
Hattest du einen Schicksalsschlag? Oder mehrere? Oder welche, wo du als dessen bezeichnest?
Ich denke, dass die Geschichte mit meinem Bruder, dass mich das sehr geprägt hat als Kind. Ich schaue sehr zu meinen Eltern auf, die haben hart gekämpft, um ihm und mir das zu bieten, was sie uns geboten haben. Mir begegnet immer irgendwo Schmerz. Ich hab in verschiedensten Ländern auf der Welt Menschen, die mir genauso wichtig sind und nah sind, wie Menschen, die hier sind, die ich lange nicht sehe. Ich denke, im Leben ist an allem irgendwo, sind Gewichte dran und Erfahrungen. Und versuche sie anzunehmen. Schicksalsschläge, jeder definiert seine Schicksalsschläge selbst. Was ein Schicksalsschlag für mich ist, ist keiner für dich vielleicht. Ich denke, wir alle fallen und müssen verstehen, aufzustehen. Wir müssen Kraft haben, wieder aufzustehen.
Ja.
Das hängt von uns selbst ab. Muss jeder, sollte, ich wünsche ihr, dass es lernt in seinem Leben. Das ist was Schönes, weil steckt in jedem Einzelnen drin. Ich glaube daran, dass jeder aufstehen kann.
Würdest du mit deinen 30 Jahren sagen, du hast noch das meiste vor dir oder das meiste hinter dir?
Ich glaube definitiv noch viel mehr vor mir, als hinter mir liegt.
Aufregenderes oder einfach mehr?
Das ist werten. Das ist vollkommen egal, was es ist. Es spielt keine Rolle. Das findet man raus, wenn man lebt. Gefühlsmäßig viel, viel Aufregendes, aber es ist nicht so wichtig.
Ja. Eben weil es werten ist, wiederum.
Ich meine, wenn ich eine feste Erwartung aufbaue durch Werte, so und so muss es kommen, so und so muss es sein, dann bin ich gar nicht so empfänglich für das, was wirklich kommt. Weil ich weiß ja nicht, was in 2 Monaten kommt. Das Leben wandelt sich ständig. Wir Menschen versuchen Struktur und Chaos. Wir versuchen, Chaos mit Struktur zu bekämpfen. Ja. Das Schönste ist, wenn man es verbindet.
Wir können noch über dein jetziges Projekt reden. Also, du hast ein Projekt, das hat einen Plan, ein Konzept gehabt, dann wurde es doch immer wieder abgeändert, so wirkt es zumindest. Das habe ich gerade heute erfahren, es ändert sich wieder. Kannst du einfach kein Konzept durchziehen oder an was liegt es, dass du häufig das Konzept während der Arbeit änderst?
Du meinst mit Konzept, wie KO die Galerie sich entfalten und vorangehen soll. An dem Konzept ändert sich eigentlich gar nichts. Das ist nur die Herangehensweise, die sich wandelt. Denn sowas wie KO gibt es nicht bis jetzt. Den Background und die Ressourcen, die wir mitbringen, die sind manchmal passend, manchmal fehlt es an allen Enden für das, was wir machen. Das heißt, man stellt sich andauernd an neuen Herausforderungen.
Und damit meinst du Ressourcen jetzt nicht irgendwelches materielles Zeugs wie Geld oder so?
Das kann die Fähigkeit für einen Mensch sein, der im Team fehlt. Das kann Geld sein, das kann alles Mögliche sein. Einfach das, was es braucht, um die nächsten Schritte umzusetzen. Ich sehe KO so, dass KO in 3 Jahren sehr weit gekommen ist. Dass es immer mehr Menschen gibt, die davon wissen, die verstanden haben, um was es uns geht, was die Vision ist. Nach außen wirkt es, glaube ich, oft so, als ist es der Weg dahin. Ich selber sage, wir machen schon längst das, was die Vision ist. Es steht vielleicht nicht auf der Straße gerade, aber es steht, es handelt danach. Die Message wird so verbreitet und genau dasselbe soll auf der Straße auch sein. Auf der Straße war es auch schon. Mehrfach. Es ist von einem Land, von einem Kontinent auf den anderen geflogen. Insofern, für mich wandelt sich das Konzept überhaupt nicht. Wir lernen dazu, wir bauen das Konzept aus. Das heißt zum Beispiel, vor einem Jahr war die Idee, das Ganze aus dem Koffer rauszumachen. Von Location zu gehen und auszustellen. Dabei wurde dann irgendwann klar, wo das Ausstellungssystem wachsen muss, damit es einfach besser wird. Dass es mehr Plattform ist, mehr Optionen bietet. Und dann ist mit ein anderes Gestell gebaut, wird geplant. Dann ist klar, das passt nicht mehr in den Koffer. Also muss man es transportieren. Deswegen muss ein Laster rein. Dann hast du so Herausforderungen. Wir haben ja die Show unten aufgezogen. Brauchen Bilder an der Wand und hätten die bestellen können bei einer Druckerei. Wir haben durchgerechnet, wie das Ganze aussieht, was wir dafür zahlen. Und letztendlich in kürzester Zeit mit Ach und Krach, mit Support von einer super tollen Firma, mit Support von einem anderen Unternehmen, das die Drucker vertreibt, so ein Ding hier aufs Schiff geholt haben und haben Eigenproduktion angefangen. Haben da noch ganz viel zu lernen, aber haben die Ausstellung selbst produziert. Das hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht, dass wir sowas machen. Daraus ist klar geworden, hey, wir können eigentlich alles, was wir verkaufen, selber produzieren. Wir sparen ganz viel Geld, können das Unternehmen mehr etablieren, können vielleicht sogar mit den Spenden hier und da noch weiter hoch und schaffen Arbeitsplätze, wenn das Ganze aufgeht. Das bringt mit sich, okay, wir brauchen jetzt ein Laster und einen Raum. Wie kriegt man das?
Ist es eine Frage, die du dir stellst oder die du schon beantwortet hast?
Wie ich die kriege?
Ja.
Also ich meine, ich arbeite mit all dem Know-how, das ich habe, mit dem Potenzial, das durch die Leute, die mitmachen, gegeben ist, daran, dass wir es umsetzen, wenn es möglich wird, dass es realistisch wird. Dafür brauchen wir entweder ein Sponsoring für ein Laster oder wir brauchen das Geld. Für all das gibt es Wege. Und dafür muss man halt durchhalten, kämpfen, ausprobieren. Wir machen das alle zum ersten Mal. Aber wir haben schon ganz schön weit geschafft. Und der Rückblick gibt total viel Kraft für die Zukunft. Ich weiß, also ich habe hundertprozentigen Glauben daran. Ich weiß es für mich, dass Keio das machen wird, was wir hier erzählen. Wir sind ja gerade dabei, zu kämpfen, dass es kommt. Das tun wir seit fast 3 Jahren jetzt. Immer mehr Leute. Mehr Leute macht es realer. Ich habe dazu noch was anderes. Das Wechselnde oder Sprunghafte, das ist für mich eine Stärke. Nehmen wir schon auf?
Wir nehmen auf.
Wechselhaft zu sein, sprunghaft zu sein, ist für mich was Kraft geben kann, sehr, sehr viel Kraft. Denn ich schaue einen Weg, der vor einem liegt, nicht in einer klaren Spur an, sondern ich sehe es als einen Strom, und ein Strom muss um Felsen rumfließen. Ein Strom muss Hindernisse umfließen, drunter durch, drüber durch, muss wandelbar sein. Wenn der Strom all seinen Fokus auf einen Punkt fokussiert und will dadurch, der auf einmal aufgetaucht ist, dann fließt der Strom nicht gesund und nicht in Ruhe, nicht in Kraft. Und das machen wir, glaube ich, als Menschen viel zu häufig. Wir verbohren uns total darauf, wie Dinge sein sollen, wie wir sie uns vorgestellt haben, wie wir sie uns erhofft haben, und drehen uns im Kreis, anstatt alles zu sehen, was drumherum möglich ist.
Ja. Du hast mal gesagt, was vielleicht auch nicht viele verstehen können, du würdest draufgehen für dein Projekt.
Das klingt sehr hart.
Ja, aber ist es so oder ist es nicht so?
Also ich meine, ich will nicht draufgehen. Keiner, der irgendwie das Leben mag, will draufgehen. Nein, das ist natürlich eine übertriebene Aussage. Ich glaube an das Ding und ich kämpfe dafür mit allem, was ich habe. Das meine ich damit.
Aber by the way, draufgehen, hast du Angst vor dem Tod?
Aktuell gar nicht. Ich habe in Indien sehr viel Tod im Alltag gesehen. Ich habe tote Menschen, Leichen auf Straßen, im Fluss, neben Fluss gesehen. Ich habe einen Hund gesehen, der von einem heiligen Mann Skelett abgenagt hat. Und in der Zeit ist sehr, sehr viel passiert. Es ist irgendwo klar geworden, Tod und Leben sind unglaublich nah beieinander. Es kann jederzeit passieren, nur hier in unserer Welt ist es schön versteckt und verschleiert in einem Friedhof oder in einem Altersheim. Und wir sehen es nicht, aber es ist genauso da. Und der Tod, kann sein, dass wir morgen tot sind. Und wenn ich Angst davor habe, verliere ich die tolle Zeit bis dahin.
Wenn man sich dann dem anderen Thema widmet, anstatt einfach zu leben quasi.
Ja, also ich ignoriere es nicht. Ich finde, der Tod ist was, was sehr viel Inspiration gibt, ganz besonders im Bereich der Kunst. Die Grenze oder das Ende des Seins stellt uns ja die Aufgabe, das Sein immer weiter zu durchleuchten, zu erforschen für uns. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir irgendwann ein Ende haben. Ich glaube nicht daran, dass wir alle ewig leben sollten. Ja. Ich sehe darin nichts Schönes. Sondern lieber eine Flamme, die hochleuchtet und dafür kurz brennt, als eine gedimmte Flamme, die lange vor sich hinkokelt.
Ja, ja. Wie ist das bei dir? Du hast als gesagt, eben jetzt gerade während der Ausstellung auch, dass du teilweise halt so 4 Stunden schläfst oder so. Mhm. Bekommst du Inputs oder wie sieht deine Work-Life-Balance aus? Oder auch eben diese ganzen kreativen Gedanken oder sonst die Gedanken, die du dir machst, wie hast du überhaupt noch Zeit, über so was nachzudenken?
Ich habe durch die Projekte, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, durch die Ausstellungen, durch immer wieder Teams aus Freunden auch koordinieren, Planungen so weiterzugeben, dass sie umgesetzt werden können, durch die Leitung von Bars, durch viele Jobs. Einfach, ich habe immer wieder die Situation gehabt, dass ich Teams geführt und geleitet habe. Und wenn du das tust, hast du nebenbei deine eigenen Verpflichtungen und musst schauen, dass das Team funktioniert, als auch du, und dass da eine Harmonie entsteht. Und das ist manchmal ganz schön viel Stress. Und das funktioniert nur, wenn man mit beiden Beinen auf dem Boden steht, wenn man viel Ruhe und Kraft in sich hat. Und die muss man natürlich irgendwo hernehmen. Ich schöpfe die aus schönen Momenten, ich schöpfe die aus mich mit den 4 Elementen, mit Wasser, Feuer, Luft, Erde beschäftigen. Ich suche Spiegel in der Umwelt, die mir helfen, mich selber zu verstehen. Und ich merke, dass viel in meinem Kopf drin ist. Ich rede mit Menschen, ich lasse es raus. Ich bin ein sehr offenes Buch.
Authentisch. So. Also Überbegriff quasi, oder wie?
Ja, vielleicht. Also nicht, um authentisch zu sein, sondern ich glaube, dass es jedem Mensch hilft, wenn er über das spricht, was ihn bewegt. Sei es Gutes, sei es Schlechtes. Wenn es raus ist, findet man seinen Frieden. Danach findet der Kopf, der Geist Ruhe. Und nur in dieser Ruhe kann man drüber blicken, was ist. Wenig Schlaf. Manchmal muss man Sachen umsetzen, die müssen irgendwann fertig sein. Und wenn man da sagt, okay, jetzt gehe ich schlafen, dann wird es nicht fertig und dann geht es
nicht
weiter.
Ja, klar. Aber dann gibt es ja auch die Menschen, wo sagen, ja, du brauchst den Schlaf, sonst machst du dich kaputt und du solltest doch mindestens 7 Stunden am Tag schlafen.
Ich habe Phasen, das sind Ruhephasen für mich. Zum Beispiel jetzt nach der Ausstellung werde ich ein paar Gänge zurückschalten. Ich habe immer wieder Phasen im Jahr, da bündelt sich Energie, da wird viel gemacht. Jetzt wieder Ruhephasen. Früher hatte ich immer einen Tag in der Woche, da bin ich teilweise einfach im Bett liegen geblieben oder bin irgendwo raus auf eine Wiese oder am Rhein und habe einfach nichts gemacht. Habe meinen Kopf entspannen lassen, meinen Körper mich nicht bewegt. Das habe ich immer weniger in den letzten Jahren. Ich arbeite daran, dass ich das habe, ich achte drauf, aber manchmal geht es nicht, vor allem in so Projektphasen nicht.
Was hältst denn du von diesen 9-to-5-Jobs?
So, wenn du irgendwas findest, was dir Spaß macht, mach's.
Ja, okay, werten wir das Ganze nicht in dem Fall. Schön. Ich muss spicken. genau. Gutes Thema. Arbeiten. Du hast zwar schon auch gesagt, Familie und so, kannst du dir vorstellen. Aber irgendwie auch, eben du arbeitest viel. Wirst du denn, oder wie stellst du dir deine Zukunft vor? Wirst du bis an den Tag vor deinem Tod arbeiten?
Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich will in meinem Leben mehr Raum schaffen, kreativ sein zu können. Momentan muss ich mich mit vielen Dingen rumschlagen, die nicht unbedingt kreativ sind. Ich habe Buchhaltung zu machen, ich muss Bestellungen machen, ich muss sehr viel Handwerkliches machen. Aber ich sehe es so, ich baue gerade was auf, von dem ich überzeugt bin, einen Plan habe, dass es in absehbarer Zeit eine Grundfeste hat. Wenn diese Grundfeste steht, diese Plattform steht, dann können andere Menschen auch Dinge übernehmen, die ich bis dahin gemacht habe, die da drin besser sind als ich. Es muss einfach nur mal da sein, denn nicht jeder hat Bock, sowas aufzubauen. Manche wollen einfach einen Job und sich für was einsetzen. Wenn das existiert, dann kann ich runterfahren. Darauf arbeite ich hin.
Und was heißt denn runterfahren? Dass du dir halt wirklich sagst, gut, irgendwie Montag bis Freitag nur noch arbeiten und am Wochenende mal Ausflüge machen?
Zeit und Tage, oder? Und für mich gibt es kein Wochenende. Für mich ist jeder Tag ein Tag. Ich merke, dass Wochenende ist, weil ich in einem Club an der Bar stehe, oder ich merke, dass Sonntag ist, weil ich die Galerie aufmache, aber ich habe kein sehr präsentes Tagesbewusstsein, sondern ich sehe eigentlich nur Zeit. So viel Zeit habe ich bis dahin. So viel Zeit will ich mir hier finden.
Aber dann wertet man ja auch wieder, oder nicht?
Die Zeit ist was anderes, finde ich. Die Zeit ist was immer läuft.
Also ist einfach so.
Es ist.
Ich mache das so mit dem Wetter. Also ich kann es nicht verstehen, wie sich Leute über das Wetter aufregen.
Same, same.
Du kannst es nicht ändern.
Same,
es
same.
Ist einfach, ja.
Manche Dinge im Leben, da haben wir die Tendenz, uns so reinzudenken, uns kaputt zu denken, verrückt zu denken dran. Dabei muss man manche Dinge einfach annehmen, wie sie sind, fertig.
Ja.
Wir können so viel Struggle aus irgendwelchen Dingen rausziehen, die wir gar nicht brauchen.
Ja.
Aber da, wo eine Sache, die Struggle gibt, automatisch gegeben, nämlich Geld, hast du keins aus dem Problem, da kann man vielleicht irgendwie mit umgehen.
Aber hast du denn die Vorstellung, dass du dann sagst, ja, okay, irgendwie mit 65 oder so, gehst du mal in den Ruhestand? Oder
ich denke über sowas nicht nach. Ich plane, dass ich irgendwann ein bisschen mehr Luft habe, dass ich mehr Zeit habe.
Das kann früher oder später
jetzt,
sein.
Klar. Ja, das ja. kann... Hoffentlich ist es irgendwo so in 5-6 Jahren. Nicht hoffentlich, weil ich will's, aber so, es wäre schön für andere Träume und Wünsche. Aber wenn es in 10 Jahren ist, ist es auch gut.
Ja.
Und wenn es gar nicht kommt, dann war das mein Leben und dann ist es auch okay. Es ist.
Also im Jetzt-Leben, so als Quintessenz.
Ja.
Ja.
Cool. Ich meine, das impliziert ja irgendwo Familie, impliziert Liebe. Liebe mit einer Frau sehe ich inzwischen so, das ist Liebe mit einem Mensch, dann Liebe mit deinen Kindern. Ich will aber, und ich tue da, denke ich, auch insofern nicht werten, dass ich eigentlich all die Menschen, mit denen ich eng zu tun habe, die mich ausgesucht haben, die ich mir ausgesucht habe, dass ich die genauso liebe und dass ich auf die genauso achte, wie ich auf eine Familie achten würde. Oder auf meine Frau oder auf mein Kind. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber das ist so ein Standard, mit dem begegne ich meinen Freunden. Wenn jemand was braucht, dann helfe ich ihm, dann bin ich da. Ich bin nicht sauer, wenn ich was brauche und jemand mir nicht hilft, weil ich kann es nicht erwarten.
Ja.
Aber man freut sich, wenn es passiert. Und wenn du, ich habe über die Jahre jetzt hier schon das Gefühl mit all den Menschen, die hier mitwirken, dass wir eine Community sind aus Leuten, die füreinander da sind. Und das ist was Wunderschönes und das ist irgendwo eine Familie.
Und das wiederum hast du daraus gelernt, dass du halt auch schon mit dem Mindesten gelebt hast, so mit dem einfach mal eben draußen schlafen oder so, dass du dann über alles dankbar bist.
Ich habe Monate draußen geschlafen, in so Phasen, wo es ungemütlich war und auch nicht gerade die Phase, wo ich Bock drauf hatte, einfach so um rauszufinden, was ist denn Minimum eigentlich? Wie fühlt sich denn an, so eigentlich echt irgendwie so gesellschaftlich sehen, so ein bisschen am Arsch zu sein, am Ende zu sein?
Aber nicht finanziell, oder schon auch?
In den Phasen habe ich viel gearbeitet, habe Geld verdient. Habe das Geld aber weitergegeben an einen Kollegen von mir, der an dem Projekt gearbeitet hat. Der hat seine Bein-OP davon teils bezahlt, wenn ich es richtig weiß. Ist vom Vault hier in Mexiko geflogen. Das ist der Typ, der unsere ersten Würfel gebaut hat, der Cody. Und das sind Kreise, die sich schließen. Und was bringen mir irgendwie 2, 4, 5, 8, wie viel tausend Franken auf meinem Konto, von denen ich irgendwo shoppen gehe, in Urlaub fliege, dies und das mache, als wenn ich das Geld irgendwo als Energie sehe. Ich gebe es jemand anderem und der hat davon Nutzen und der macht was, wovon ich einen Nutzen habe und wir alle sind happy am Ende.
Ja.
Und so bewegt sich auch mein Leben.
Wie viel braucht man denn zum Überleben?
Nix. Wenn du das richtige Setup hast, nichts. Setup und Wissen. Du kannst Feuer machen, du kannst Wasser filtern, du kannst, wenn du weißt, was du in der Natur essen kannst, kannst du essen, du kannst jagen, du kannst fischen. Das Leben da draußen gibt ja alles, nur würde ich es, wenn ich so leben würde, nicht hier machen.
Ja. Ja. Cool. Wollen wir hier abschließen?
Ja.
Cool.
Das war Überleben Folge Nummer 9 mit Raphael Rapior. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Dein Feedback ist wirklich willkommen, egal ob in einer Kommentarspalte oder in einer Privatnachricht an mich. Zum Beispiel über Instagram, Dominik-Asche. Dort werdet ihr auch immer auf dem neuesten Stand bleiben. Was gibt es denn gerade für neue Folgen? Was mache ich gerade für Interviews? Oder ihr könnt auch einfach eure Meinung unter einem Bild in einer Kommentarspalte abgeben oder mir eine persönliche Nachricht schicken. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit und ich hoffe, dass wir uns in 2 Wochen wiederhören. Dann mit der zweiten Serie, mit dem ersten Gespräch in der zweiten Serie. Bis dann. Und tschüss.